Herzlich willkommen bei In Principio, dem Bibelpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beide, Christel Köhler als Neutestamentlerin.
Und ich, Till Magnus Steiner als Alttestamentler. Wir besprechen, wie ihr ja wisst, jede Woche mit euch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Und dieses Mal folgen wir der Frage, was passiert denn, wenn man auf die Stimme Jesu hört, beziehungsweise auf die Stimme der Jünger? Die drei Texte, die wir da am Sonntag hören, sagen uns, das führt im optimalen Fall zum ewigen Leben und das ist anders, als man es vielleicht erwartet.
Wie anders, das erzählen wir euch aber natürlich erst am Ende der Folge, also bleibt mal lieber dran. Starten tun wir mit dem ersten Text dieses vierten Sonntags der Osterzeit mit der Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13.
Und damit sind wir bereits in dem zweiten Teil der Apostelgeschichte angelangt. Das merken wir daran, dass jetzt vor allem die Geschichte von Paulus erzählt wird und seinen Missionsreisen. Jetzt sind wir da angekommen, dass Paulus und Barnabas nach Antiochia in Pisidien gekommen sind. Und wie gewohnt geht er erstmal in die Synagoge. Dann überspringen wir den Teil am Sonntag, wo er die große programmatische Rede hält und den Juden verkündet, warum die Heilsgeschichte auf Jesus Christus zuläuft und in Jesus Christus Heil zu finden ist. Und dann, am darauffolgenden Sabbat, eskaliert die Situation.
Interessant ist ja, dass wir quasi eine Woche in Antiochia in Pisidien miterleben, auch wenn wir gar nicht viel aus der Woche erleben, sondern wir hören quasi den einen Sabbat und den anderen Sabbat hier in Apostelgeschichte 13. Und nach dem ersten Auftritt muss es schon jede Menge Anhänger gegeben haben. Also alle möglichen, die gesagt haben, boah, das interessiert uns doch, was da dieser Paulus und sein Begleiter, was die so erzählen. Und deswegen bittet man Paulus und Barnabas eben auch in der darauffolgenden Woche in der Synagoge zu sprechen. Und es heißt hier in Vers 44, fast die ganze Stadt versammelte sich. Man sieht also auch die Anziehungskraft der beiden und ihrer Botschaft.
Die Predigt von Paulus ist sozusagen eine Erfolgsgeschichte, denn aus der Synagoge heraus entsteht der Wunsch, am nächsten Sabbat ihn nochmal zu hören. Jetzt passiert aber etwas. Am folgenden Sabbat vertrifft sich da nicht nur die jüdische Synagogengemeinde, sondern, das ist ja sehr betont formuliert, fast die ganze Stadt kam, um das Wort des Herrn zu hören. Und da eskaliert es dann in Vers 45, weil dann spielt die Eifersucht rein und die Juden drehen sich ab von Paulus. Und ich vermute mal, Paulus wendet sich ganz stark in seiner Predigt in diesem Moment eben den Heiden zu. Und wir haben da eine Dynamik, die sich entwickelt, die eben Konfliktpotenzial hat.
Eigentlich ganz klassisch. Man lädt jemanden ein zu sprechen und plötzlich merkt man, dessen Ausstrahlungskraft ist so groß, dass das eigentlich ein bisschen zu viel der Ausstrahlungskraft ist. Also die Leute kommen nicht nur, weil er ein beliebter Lehrer ist, sondern es kommen auch mehr Leute und andere Leute und die, die man eigentlich auch nicht in der Synagoge haben will, um diesen Paulus zu hören. Und das bringt eben diesen Widerspruch, die Eifersucht und auch die Lästerungen mit sich. So heißt es ja in Vers 45 auch. Irgendwie sind die beiden anders als andere, die zum Predigen mal vorbeikommen.
So, jetzt müssen wir mal zum Konflikt vorangehen und wir kommen zu dem schönen Wort freimütig. Die Reaktion von Paulus ist nämlich eine freimütige Rede und er sagt ganz, ganz deutlich, ja, ich bin zuerst zur Synagoge gegangen, denn euch muss das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Und wenn wir dann weiterlesen, etwas ganz, ganz Interessantes meiner Ansicht nach, er sagt, ihr aber weist jetzt durch eure Lästerung das Wort Gottes zurück und dann steht in der Einheitsübersetzung und euch selbst des ewigen Lebens zeigt ihr euch für unwürdig. Man könnte aber auch übersetzen, das finde ich super spannend, das habe ich in einem Kommentar heute Morgen bei der Vorbereitung gelesen, ihr gönnt euch nicht das ewige Leben, ihr wollt es gar nicht, ihr verwehrt euch, ihr schließt eure Ohren und damit, tja, habt ihr eure Chance vertan und ich gehe jetzt einen Schritt weiter.
Till hat ja schon gesagt, dass Paulus hier ganz freimütig auftritt und er nutzt quasi ein Zitat aus dem Buch Jesaja, um sich selbst auch nochmal oder um seinen Auftrag zu untermauern, nämlich zum Licht für die Völker zu werden und das Heil bis an das Ende der Erde zu bringen. Ein Jesaja-Zitat, das wir eigentlich auch schon einmal im Lukanischen Doppelwerk im zweiten Kapitel finden. Es geht aber nicht nur um die Völker, sondern es geht um die Gesamtperspektive, die hier aufgemacht wird.
Und die Gesamtperspektive klingt ja super. Licht für die Völker sein und das Heil bis ans Ende der Welt bringen. Da verwundert es auch nicht, dass in 48 dann die Heiden sich wirklich freuen können. Da steht dann, als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren.
Das sind also die, und ganz offenbar, die sich dieses ewige Leben gönnen. Und was bedeutet das? Das hören wir in diesem Vers 48 ja im Prinzip drei oder vier Schritten. Es geht um das Hören auf das Wort, das die Apostel verkündigen, der Paulus hier verkündigt, auf das Wort Gottes. So wie es in Vers 46 heißt, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Die Heiden hören drauf, sie freuen sich, sie preisen dieses Wort. Ja, das ist ja eine Form von Erkenntnis. Und sie nehmen es an. Das ist so ein bisschen der vierte Schritt. Sie wurden gläubig. Das heißt, sie hören es nicht nur, sie verstehen es nicht nur, sondern sie, ja, zeigen eine Reaktion wirklich.
Und dann wird dieser Vers ein bisschen gefährlich, finde ich. Wer wurde gläubig? Die für das ewige Leben bestimmt waren. Jetzt könnte man direkt rüberspringen und sagen, warte mal, okay, die Heiden sind für das ewige Leben bestimmt und die, die das ewige Leben nicht gegönnt haben vorher, die Juden sind dann eben nicht bestimmt. Da hätte man eine klare Trennung für, ja, die Juden sind wieder verworfen und die Heiden sind jetzt reingenommen. Wir wissen aber auch spätestens aus dem Römerbrief und den Schriften von Paulus, so einfach ist das Spiel hier, ist eine Spannung, die sich da widerspiegelt. Hier zeigt sich erstmal, diesejenigen sind für das ewige Leben bestimmt, die eben wirklich hören und annehmen.
Wir sind hier in diesem zweiten Teil der Apostelgeschichte ja genau in dem Spannungsfeld, was du gerade aufmachst. Zwischen den Juden, denen Paulus immer und immer wieder das Evangelium zuerst verkündet. Er geht nämlich immer in die Synagoge zuerst. Dort sind die ersten Adressaten seiner Botschaft. Und dann stellen wir fest, dass, und es ist ja auch nicht so, als würden alle Juden das Evangelium ablehnen, dass neben den Juden aber plötzlich auch andere da sind, die sich begeistern lassen für dieses Wort Gottes, die es hören, sich freuen, Gott preisen und gläubig werden. Und der zweite Teil der Apostelgeschichte geht ganz auf dieses Spannungsfeld, das irgendwie aber auch ein Balancespiel ist zwischen der Verkündigung an die Heiden und der Verkündigung eben an die Juden.
Und das ist ja auch verständlich im historischen Kontext, wenn man bedenkt, dass das Christentum eben aus dem Judentum herausgewachsen ist und natürlich dadurch eben Spannungen sich erzeugt haben, bis dahin, dass das Christentum eine eigenständige Religion außerhalb des Judentums wurde. Natürlich gibt es Reibereien zwischen Geschwistern. Und das wird eben zugespitzt, auch in der Lesung am kommenden Sonntag, wo es dann eben heißt, die Juden hetzten dann gegen die Christen und sozusagen die Apostel wurden aus der Stadt rausgejagt. Und ganz überraschend und freuten sich trotzdem.
Und schütteln den Staub von ihren Füßen. Auch das nochmal eine schöne Anspielung auf ja die Aussendungsreden, egal in welchem Evangelium man sich die anguckt. Da heißt es immer, wenn man euch nicht aufnimmt, also wünscht den Frieden, aber wenn man euch nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und auch hier, einerseits ist es ein Zeugnis gegen die Juden, die sie nicht aufnehmen, aber es gibt eben schon jetzt eine Jüngergemeinde. Denn Vers 52, das Ende dieser Episode, zielt nicht nur quasi auf den Paulus und den Barnabas, sondern auch auf die Jünger, die jetzt in Antiochien, in Pisidien, schon eine neue erste christliche Gemeinde bilden.
Natürlich treffen die ersten Christen auch Widerstand, aber in diesem Widerstand entstehen doch trotzdem Gemeinden. Und das keine einfache Situation ist, das müssen wir jetzt nicht groß erklären, das ist selbstverständlich. Und das schildert uns eben auch diese Apostelgeschichte mit diesem Zweifachen. Einerseits, die Apostel werden rausgejagt aus der Stadt, aber Christen bleiben in der Stadt. Und ich glaube, das wichtigste Stichwort in der ersten Lesung am Sonntag ist, egal ob man den Fokus legt auf das Hinausgejagt werden oder auf das Bleiben trotz Widerständen, ist die Verheißung, die ja auch anklingt, gerade in den Worten des Paulus, der doch deutlich sagt, wenn ihr auf Jesus Christus hört, das annehmt, dann habt ihr das ewige Leben.
In eine ganz ähnliche, sagen wir mal, aufgeheizte Grundstimmung und trotzdem auch in eine ähnliche Hoffnungs- und Verheißungsperspektive hinein sprechen die nur vier Verse erstaunlich kurz mal aus dem Johannesevangelium, die wir am Sonntag hören. Wir hören Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 30. Und wir sind eigentlich nahezu an einem Schauplatz der Apostelgeschichte. Wir sind nämlich in der Halle des Salomo in Jerusalem. Und Jesus hat vorher einen Blinden geheilt. Das hat schon zu ziemlichen Zerwürfnissen geführt. Man hat dann auch den Blinden nicht wieder zurück in die Synagoge gelassen, weil der sich ja auf diesen Jesus plötzlich bezieht. Und insgesamt sind wir in einer Situation, wo die Auseinandersetzungen und die Meinungen über die Auseinandersetzungen größer werden und die Meinungen über Jesus auseinandergehen hier im Evangelium.
Die große Frage im Kontext, die eben an ihn herangetragen wird, ist: Bist du der Messias? Und Jesus verweist darauf, dass er gesagt hat, ja, ich habe es ja mit Wundern gezeigt, ich habe euch darauf hingewiesen. Und dann kommt dieser klasse Satz, mit dem wir anfangen im aus dem Evangelium am Sonntag. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Sozusagen, die, die mich hören, verstehen es. Ihr versteht es anscheinend einfach nicht.
Die Schafe hören auf die Stimme Jesu. Das ist also schon eine erste Beziehungsaussage. Und das geht noch weiter. Es heißt dann nämlich, ich kenne sie, also ich verstehe sie, ich weiß um sie, ich kenne ihre Situation, ich kenne ihre Bedrängnisse, ihre Freuden, ihre Nöte und sie folgen mir. Also es ist eine Ich-Aussage und eine Sie-Aussage und das macht eigentlich dieses Beziehungsbild schon im ersten Vers total komplett. Es gibt Jesus als den Hirten, als den guten Hirten und es gibt die Schafe und die stehen in einer sehr engen und vertrauensvollen Beziehung zueinander. Aber das Bild wird natürlich noch ein bisschen größer gemacht.
Genau, natürlich ist wieder schön diese Metapher, die Hirtenmetaphorik, die wir auch aus dem Alten Testament kennen, wunderbar. Aber ein Hirt ist eine Schutzperson und das wird auch sehr, sehr deutlich im Fortgang, wenn ganz, ganz klar gesagt wird, Sie, also die, die meine Stimme hören, sie werden niemals zugrunde gehen. Da haben wir wieder diese große Verheißung auch aus der ersten Lesung des ewigen Lebens. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Sie stehen unter dem Schutz Jesu in jeder Bedrängnis.
Das ist natürlich doppelt spannend, weil wir hier in so einer Szene sind, wo Jesus selbst in Bedrängnis gerät. Wenige Verse später, in den Versen 31 bis 33, also direkte Folge des Evangeliumstextes, wird es sogar dazu kommen, dass man Jesus steinigen will. Ja? Also er selbst ist eigentlich in einer Bedrängnissituation und verheißt in dieser Bedrängnis aber den anderen, um deren Bedrängnis ja quasi nur er weiß. Er sieht, in welchen Nöten, in welchen Ausweglosigkeiten die Menschen sich befinden, welche innere Qual sie vielleicht auch treibt. Er sichert denen zu, nichts wird euch geschehen, niemals werdet ihr zugrunde gehen, niemand wird sie meine Hand entreißen.
Und das sind nicht irgendwelche Worte eines Wanderpredigers, sondern die werden dann direkt in Vers 29 theologisch, aber sowas von untermauert. Denn Jesus sagt, mein Vater, der sie mir gab, also diese Schafe sind anvertraut worden von Gott an den Hirten Jesus. Und man muss sagen, dieser Vater ist größer als alles, als alle Bedrängnis, die man sich vorstellen kann, ist größer als die Angst, die aufgehobene Steine bereit zur Steinigung darstellen. Und dann wird das zurückgezogen. Ja, dieser Vater macht eben, dass niemand diejenigen, die auf die Stimme Jesu hören, aus seiner Hand entreißen kann, weil sie eigentlich in der Hand Gottes sind, wenn sie auf die Stimme Jesu hören.
Das sind zwei große Gedanken hier in diesen vier Versen, wie immer ein bisschen gedrängt. Wir haben das Bild des Hirten und die Beziehungsaussage, die damit verbunden ist. Hirt und Herde, sie gehören zusammen, sie wissen umeinander und sie gehören so zusammen, wie Vers 30 es von Jesus und dem Vater sagt, ich und der Vater sind eins, so wie Jesus Christus und sein Vater unzertrennlich sind, so sind auch Hirt und Herde unzertrennlich. Das ist das erste Bild. Und gleichzeitig aber in Vers 28 und 29 taucht dieses ganze Schafgedöns ja gar nicht mehr auf. Es wird ja ein riesiges theologisches Bild draus gemacht. Es geht darum, diese Beziehungsaussage ist eine Beziehungsaussage, die dieses Leben übersteigt. Sie ist eine Beziehungsaussage, die nie enden kann.
Und das ist eine Beziehungsaussage, die direkt in den Himmel führt, bis vor den Thron, dort, wo das Lamm auch zu finden ist, das eben die Schafe anführt. Ein wunderbares Bild, wenn wir jetzt rüberspringen in die Offenbarung und damit die zweite Lesung am kommenden Sonntag.
Wir sind jetzt hier im 7. Kapitel der Johannes-Offenbarung. 6 der 7 Siegel sind schon geöffnet worden und wir werden hineingenommen in eine Vision des Sehers Johannes, der eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen wahrnimmt, die niemand zählen kann. Also eine unermessliche Zahl, die vor diesem Thron steht und ja, symbolisiert, dass diese Beziehung zwischen Gott und seiner Herde nicht endet.
Eine Beziehung, die nicht nur nicht endet, sondern im Lob vollendet wird. Aber gucken wir erstmal vielleicht im ersten Schritt, wer kommt denn da oben in dem Himmel an? Wer macht sich denn auf dem Weg zum Lob? Und da werden schöne Bilder uns angeboten von einer großen Schar in weißen Gewändern, die Palmzweige in den Händen tragen. Ihr könnt jetzt alle selbst mal darüber nachdenken, was euch das an Assoziationen bringt. Die weißen Gewänder könnten die Taufkleider sein, könnten aber eben auch Bilder für die sein, die das Martyrium eingegangen sind und sozusagen engelsgleich nun im Himmel verweilen. Und die Palmzweige erinnern uns jetzt zurück direkt an den Palmsonntag oder eben auch ans Makkabäerbuch für alle, die besonders alttestamentaffin sind, wo eben die Palmzweige das Symbol des Sieges sind und des endgültigen Friedens.
Dieses schöne Bild, das kann man vielleicht einmal ein bisschen breiter sagen, hat natürlich auch als wirkliches Bild in die Kunstwelt, in die christliche Ikonografie Einzug gefunden. Wer schon mal vielleicht in Ravenna war oder zumindest Bilder dieser berühmten großen Mosaike kennt, der kennt diese Wand, in der eine auch scheinbar endlose Schar von Menschen in weißen Gewändern steht, mit den Palmzweigen in den Händen. Also diese Schar der Getauften, die aber auch aufgrund ihres Glaubens ihr Leben gelassen haben, deswegen Märtyrer sind. Diese Schar müssen wir uns jetzt also endlos groß quasi vor dem Thron im Himmel vorstellen.
Und da gibt es ein ganz kleines Detail, was ich sehr schön finde. Dies sind jene Städter, die aus der großen Bedrängnis kommen. Da steht jetzt bewusst eine Präsensform. Die kommen immer noch. Es kommen immer mehr. Es werden immer mehr. Deshalb ist es auch eine unzählbare Schar, weil sie kommen weiter, gelangen in den Himmel. Und jetzt müssten wir noch mal kurz zurückkehren zu den weißen Gewändern und ein bisschen Paradox uns da angucken. Da heißt es ganz komisch, sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Aus Rot wird sozusagen weiß.
Wir sind hier eigentlich ganz nah an der Lesung des Osterfestes, der Osternacht, wo es heißt, wir sind auf Christi Tod getauft. Das Getauftwerden auf den Tod, dafür steht ja das Rot des Blutes, macht uns zu neuen Menschen, das kommt zum Ausdruck, im weißen Taufgewand. Und diese gesamte metaphorische Welt, die bringt eben der Autor der Johannes-Offenbarung hier zusammen und sagt also, sie haben ihre Gewänder gewaschen, im Blut des Lammes weiß gemacht. Sie sind auf den Tod getauft, dieses Lammes, also auf den Tod Jesu Christi getauft und damit selbst in ein neues Leben gekommen. Und mit diesem neuen Leben bezeichnet stehen sie am Ende eben auch vor diesem Thron.
Ohne Zweifel, ihr merkt es schon, diese zweite Lesung ist voller starker Metaphern und Bildern, die eindrücklich sind. Und es wird noch besser. Denn der zweite Teil der Lesung beschreibt nun die paradiesischen Zustände, die da im Himmel gelten. Wohin gelangen denn diese Menschen in den weißen Gewändern mit ihren Palmzweigen? Tja, vielleicht machen wir es direkt deutlich an Vers 17.
Ich lese ihn mal eben vor den Vers 17. Da heißt es, denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.
Da haben wir wieder dieses auch paradoxe Bild, dass das Lamm die Schafe weidet. Aber viel schöner sind dann die Anspielungen im zweiten Teil. Da kommt wieder Gottesknecht aus Jesaja hoch, da kommt Psalm 23 hoch. Diese wunderbaren Bilder der Ruhe und des Friedens. Das Lamm führt seine Schafe zu den Quellen, an denen das Wasser des Lebens strömt. Und aus Jesaja eben dieses wunderbare: Gott wird alle Tränen von ihren Augen wischen. Paradiesische Zustände.
Und ein erster, sehr konkreter Ausblick auch auf das, was das himmlische Jerusalem am Ende dieses Offenbarungsbuches ja auch ausmachen wird. Auch da wird davon die Rede sein, dass es keine Klage und keine Trauer mehr gibt. Also auch da sind die Tränen alle abgewischt.
Somit haben wir ein bisschen bei unserem Gang durch die drei Texte einen hoffnungsvollen Endpunkt auch wunderbar gefunden. Wir sind ja nachgegangen, sowohl beim Evangelium als auch bei der ersten Lesung, dass wir, beziehungsweise in den Texten, das Wort Jesu auch vermittelt durch die Apostel gehört wurde. Und die Frage war, was passiert denn, wenn das Wort angenommen wird im Glauben? Tja, und da klang diese große Verheißung vom ewigen Leben und den Weg sind wir gegangen hin zur zweiten Lesung in der Offenbarung, wo dann in wunderbaren Bildern beschrieben wird, was dieses ewige Leben bedeutet und uns gesagt wird, ja, wenn wir auf das Wort Jesu hören, trotz aller Bedrängnis, die vielleicht auf dem Weg uns begegnet, uns entgegenstellt, bleibt doch diese Verheißung aus Jesaja auch in der Offenbarung des Johannes bestehen. Gott wird alle Tränen im Himmel von unseren Augen abwischen.
Es geht in allen drei Texten um eine Beziehungsaussage. Dieses für immer ist eine Beziehungsaussage, die entsteht dadurch, dass es um das Hören geht, um das Annehmen und daraus etwas machen. Aber die Beziehung wird eben quasi auf ein nächstes Level gehoben. Und das ist das andere, dieses ewige Leben, das eben auch alle alltäglichen Dinge beiseite schiebt. Und damit bin ich dann auch schon bei dem Vers, den ich gerne mitnehmen würde. Aus der Johannes-Offenbarung, den Vers 16, haben wir gerade so ein bisschen übersprungen. Da heißt es nämlich auch über dieses große Szenario: Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden. Und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Kein Hunger, kein Durst mehr. Für diejenigen, die jetzt gerne auch mal was genießen, ist das vielleicht irgendwie nicht so ein schöner Ausblick auf das ewige Leben. Aber ich finde, es ist ein sehr alltägliches Bild für die Bedrängnisse, die doch sehr, sehr viele Menschen auch in unserer Zeit, mitten in unserer Welt erleben, dass sie Hunger haben, dass sie Durst haben, auch dass sie unter der immer größer werdenden Hitze leiden. Und gerade mit dieser Perspektive, wenn man auf so viele Kriegs- und Krisenregionen unserer Zeit schaut, ist dieser Ausblick auf eine Welt, die lebt aus der Beziehung mit Gott und die davon lebt oder die damit charakterisiert wird, dass Gott sich tatsächlich um alles sorgt. Nicht nur irgendwie um das ewige Leben und die weißen Gewänder, sondern um das ganz Konkrete. Kein Hunger, kein Durst mehr, nicht mehr der sengenden Hitze ausgesetzt zu sein. Das finde ich ein ganz, ganz starkes Bild, das eigentlich fast noch immer wieder an Bedeutung mehr gewinnt, weil es hier eben um diese Alltagssorgen geht, die in der Beziehung mit Gott, in der Beziehung mit Jesus Christus einfach ein Ende erfahren.
Ich verweile mit meinem Vers dann doch noch ein bisschen beim Genuss in dieser Welt bereits, auch wenn der Vers, den ich mitnehme, eigentlich negativ ist. In der Apostelgeschichte, und da haben wir eben drüber schon gesprochen, ist Paulus ja doch recht schroff gegenüber den Juden und sagt, da ihr es aber, also das Wort Gottes, zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens für unwürdig erachtet, siehe, so wenden wir uns jetzt an die Heiden. Und ich habe ja vorhin in der Diskussion schon darauf hingewiesen, ich fand das super, als ich da in dem Kommentar gelesen habe, dass man auch übersetzen könnte, und euch selbst das ewige Leben nicht gönnt. Was gönnen wir uns denn als Christen? Und das möchte ich auch mitnehmen, diesen Gedanken für den Sonntag. Wir gönnen uns doch, die Worte Jesu zu hören, sie als große Verheißungen in unser Herz einzuschließen und voller Hoffnung in die Zukunft zu gehen. Wir gönnen uns in den Worten Jesu Hoffnung. Hoffnung auf ewiges Leben. Und das finde ich einen wunderbaren Gedanken, auch wenn wir gerade diese biblischen Texte besprechen. Lasst uns doch biblische Texte gönnen. Die Hoffnung und Verheißung, die da drin anklingt, ist ein Genuss für uns. Und als solchen können wir ihn auch erleben und so die Texte eben auch lesen und immer wieder neu für uns entdecken.
Wir hoffen, wir haben euch jetzt ein bisschen Freude gemacht und einen kleinen Ausblick schon beschert auf das ewige Leben und die Freude, das Wort immer wieder zu hören. Herzliche Einladung, das Wort nicht nur zu hören, wie gerade beim Podcast, sondern auch noch ein bisschen darüber hinaus zu lesen. Ihr findet unter dem Podcast angezeigt ja sofort auch alle Kommentierungen und Einzelauslegungen zu den drei Texten dieses vierten Sonntags der Osterzeit.
Also, wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.